Herzlich willkommen zu Mensch und Medizin beim Kontrafunk, Ihre Sendung zu Wissenschaft, Medizin und Forschung. Ermittlungen gegen Ärzte wegen Corona-Attesten beschäftigen in Deutschland weiterhin die Justiz. Nach Auswertung offizieller Angaben aus 5 Bundesländern durch Datenanalyst Tom Lausen geht es vor allem um Vorwürfe falscher Gesundheitszeugnisse und deren Gebrauch. Betroffen sind auch Patienten. Trotz gegenteiliger Aussagen aus dem Gesundheitsministerium laufen Verfahren weiter. Tom Lausen berichtet darüber gleich zu Beginn der Sendung. Medikamente sind im Alter oft unverzichtbar, können aber wegen veränderter Körperfunktionen schneller Nebenwirkungen verursachen. Die Priskusliste soll helfen, riskante Wirkstoffe für ältere Menschen besser einzuschätzen und Therapien sicherer zu machen, ohne Medikamente pauschal zu verbieten. Im Gespräch mit Pharmakologin Petra A. Thürmann geht es darum, wie diese Bewertungen entstehen, warum manche Mittel im Alter problematisch sind und wo die Grenzen solcher Listen liegen. Und Apotheken haben sich stark gewandelt. Aus Orten, an denen Heilmittel wie Salben und Tinkturen aus Kräutern und Wurzeln hergestellt wurden, sind heute regulierte Gesundheitsdienstleister geworden, mit Beauty- und Wellnessangeboten, Gesundheitschecks und teil auch Impfleistungen. Im Gespräch mit Apothekerin Ingrid Sloboda geht es darum, wie dieser Wandel den Alltag in einer kundennahen Quartierapotheke verändert. Dazu gibt es wie immer die Nachrichten aus der Welt der Medizin. Ich bin Corinna Ziegerli. Ermittlungen und Verurteilungen von Ärzten im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen dauern in Deutschland weiterhin an, obwohl Bundesgesundheitsministerin Nina Barken im Januar erklärte, öffentliche Aussagen über eine Verfolgung kritischer Ärzte hätten keine faktische Grundlage. Der Datenanalyst Tom Lausen hat dazu Zahlen aus Berlin, Rheinland-Pfalz, Hamburg, Sachsen und Baden-Württemberg ausgewertet. Die Daten stammen aus offiziellen Auskünften der Generalstaatsanwaltschaften. Im Zentrum der Verfahren stehen Vorwürfe rund um das Ausstellen und den Gebrauch falscher Gesundheitszeugnisse. Betroffen sind dabei nicht nur Ärzte, sondern auch Patienten, denen vorgeworfen wird, entsprechende Atteste verlangt oder eingefordert zu haben. Auch Jahre nach der Pandemie beschäftigen die Fälle weiterhin die deutschen Strafgerichte. Einige Betroffene sitzen bereits in Haft, anderen drohen weiterhin Gefängnisstrafen. Darüber spreche ich jetzt mit Tom Lausen. Ich grüße Sie, Herr Lausen.
Einen wunderschönen guten Tag, Frau Ziegerli.
Ist die politische Verfolgung von Ärzten in Deutschland in Ihren Daten klar erkennbar? Was dokumentieren Ihre Zahlen?
Naja, also die Ärzte werden in der Regel nach dem Strafgesetzbuch § 278 verurteilt oder beziehungsweise erstmal Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet. Und wenn man die Zahl aus der Vergangenheit vergleicht mit den Zahlen, die in 2019 gegenüber 2021 und 2022 tatsächlich dann vor den Strafgerichten gelandet sind und auch mit Verurteilung gelandet sind, ist das krass. Dann ist das so wie der Peak in Bergamo. Das heißt also, man sieht hier massive Ausschläge nach oben und wir haben noch nicht einmal alle Staatsanwaltschaften in Deutschland fragen können. Und wenn man heute die Staatsanwaltschaften fragt, dann haben die sich schon darauf eingeschossen und sagen dann regelmäßig, ja, also wir haben die Zahlen dafür nur 3 Jahre rückwirkend. Und wenn sie heute 2026 minus 3 machen, dann sind sie bei 2023 und kriegen den Peak, den Ausschlag dieser Verfahren gar nicht mit. Der war nämlich in 2022/23.
Was sagen denn die Ärzte, warum sie ihren Patienten Maskenbefreiungsatteste oder eben Impfbefreiungsatteste ausgestellt haben?
Ja, wir stellen mal die Kirche zurück ins Dorf. Ärzte haben ja eine besondere Ausbildung und dürfen entscheiden, ob sie für ihren Patienten etwas unternehmen müssen oder nicht. Und genau das haben sie denen auch gesagt. Wenn ein Patient der Meinung ist, er kann keine Maske tragen, aus welchem Grund auch immer, dann hat der Arzt das zu beurteilen. Und wenn zu dem Schluss gekommen ist, dass das für diesen Patienten nicht richtig oder nicht gut ist, dann kann er das dokumentieren und dann ist das fertig. Dann kann er das Attest ausschreiben. Genau das will man ihm jetzt absprechen. oder hat man den Ärzten abgesprochen. Man sagt jetzt, sie müssen eine körperliche Untersuchung vorweisen, was natürlich absurd ist im Zusammenhang mit dem Ausstellen eines Maskenbefreiungsattestes. Denn wenn jemand sagt, ich bekomme davon Kopfschmerzen, ist es halt sehr schwierig, tatsächlich rauszufinden, ob man das reproduzieren kann. Also man müsste dann ja praktischerweise den Patienten so lange die Maske tragen lassen, bis er wieder von Kopfschmerzen berichtet. Aber schlicht in dem Moment, wo er das aufsetzt, kann der Arzt, ist es ihm ja auch nicht zugänglich, das zu verobjektivieren. Das hat das Gericht nicht interessiert. Die haben gesagt, er muss eine körperliche Untersuchung machen. Und die meisten Strafgerichte berufen sich dann auf nationalsozialistische Rechtsprechung aus 1940. Das steht dann auch immer in den Urteilen drin, dass man sich auf dieses Urteil vom Reichsgericht bezieht, wo die Volksgesundheit entsprechend eine Rolle spielt.
Das erscheint mir allerdings skandalös.
Ja, also da kann ich Ihnen nur zustimmen. Das Problem an der Sache ist, dass tatsächlich dort auch massiv in diesem Urteil darauf hingewiesen wird, dass es um die Wendung zum Nationalsozialismus geht und dass unsere deutschen Gerichte heute im Jahre 2023, 24, 25 darauf Bezug nehmen. Ich lese mal einen Teil aus diesem Urteil vor. Es wird darauf hingewiesen, dass durch die Wendung zu nationalsozialistischen Grundsätzen das Verhältnis zwischen der Bewertung der Belange einzelner Personen und der Bewertung der Volksgesundheit grundlegend verändert worden ist. Ja, also dies bedeutet, dass unter dem nationalsozialistischen Regime die Volksgesundheit höher bewertet wurde als die individuellen Rechte und Belange einer einzelnen Person, insbesondere wenn diese nicht als die besten angesehen werden. Und das ist ja bei Kritikern durchaus auch der Fall gewesen. Also insofern kann ich nur sagen, wer sich auf solche Urteile stützt, der sollte besser nochmal genau in die Geschichtsbücher gucken.
Nun haben ja die Ärzte mit ihrem Vorgehen ihre ärztliche Sorgfaltspflicht über eine politische Verordnung gestellt, was der gewissenhaften Ausübung ihres Berufes entspricht. Welche Delikte werden denn da geahndet? Worum geht es da konkret?
Ganz konkret um das Ausstellen eines unrichtigen Gesundheitszeugnisses. Das heißt also, das Ausstellen eines unrichtigen Gesundheitszeugnisses, manche noch vor der Gesetzesänderung zum Gebrauch bei einer Behörde oder einer Versicherung. Das heißt also, man wollte damals absichern, dass hier keine unrichtigen Atteste ausgestellt werden oder Gesundheitszeugnisse ausgestellt werden, damit man vor einer Versicherung vielleicht Geld erschleicht oder auch vor einer Behörde. Oder vor einer Führerscheinstelle. Dafür ist das gedacht gewesen. Es war nicht dafür gedacht, dass man entsprechend ein Maskenbefreiungsattest nutzt, weil diese ganze Geschichte ja als Maskenbefreiungsattest überhaupt gar keinen Behördenbezug hat. Also insofern ist auch schon diese Stelle fragwürdig. Und normalerweise muss ein Gesetz in allen Punkten eingehalten werden bei einer Verurteilung oder auch schon bei einer Ermittlung. Und das ist hier insbesondere bei den Ärzten überhaupt nicht erfolgt.
Ist der konkrete Straftatbestand Urkundenfälschung zum Beispiel?
Genau, das ist das, was damals unsere Ministerin Nina Wagen den Ärzten quasi durch ihre öffentliche Stellungnahme gegenüber Robert F. Kennedy Jr. vorgeworfen hat. Sie hat gesagt, die Ärzte seien alle wegen Betruges oder und Urkundenfälschung verurteilt worden. Das trifft nicht mal auf einen Fall zu oder zumindest auf die Fälle, die sie da benannt hat, nicht zu. Denn eine Urkundenfälschung kann ein Arzt ja überhaupt nicht begehen. Denn ein Arzt, der einen Attest ausstellt, kann das ja nicht fälschen, denn er ist ja Arzt. Ja, wenn eine Zivilperson, eine Privatperson, kein Arzt, ein solches Attest ausstellen wäre, dann wäre das mit Sicherheit eine Urkundenfälschung, aber da es ein Arzt macht, ist es das nicht. Dass Frau Wagen als unsere Ministerin für Justiz das nicht weiß, ist tatsächlich problematisch und genauso mit Betrug. Auch da sind mir keine Urteile bekannt, wo Ärzte wegen Betruges verurteilt worden sind. Im Gegenteil, diese Aussage von Frau Wagen verunglimpft ja sogar unsere Ärzte noch, die ja nachweislich in der Regel wegen § 278 das Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse verurteilt worden sind.
Welche Vorwürfe werden Patienten gemacht, die bei ihrem Arzt nach einem Attest gebeten haben? Das müssen ja Tausende sein.
Genau, wenn ein Arzt dafür herangezogen wird, er habe ein unrichtiges Gesundheitszeugnis ausgestellt zum Gebrauch bei einer Versicherung oder bei einer Behörde oder er habe das auch billigend in Kauf genommen, dann ist ja der Patient gerne mal, weil die Strafbehörden haben ja nichts Besseres zu tun, als das zu verfolgen, ist gerne mal im Rampenlicht, weil er dann der Anstifter dazu ist. Ja, also er hätte ja wissen können, dass er so einen Attest nicht kriegt, denn die Staatsanwaltschaften gehen regelmäßig davon aus, dass das hier Gefälligkeitsatteste gewesen sind. Und in dem Zusammenhang verkennen die natürlich völlig, die Staatsanwaltschaften, dass wir millionenfach telefonische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen ausgestellt bekommen, täglich, und das auch immer noch so ist. Und das auch nie etwas Verwerfliches gewesen ist. Wenn ein Patient sagt, ich habe diese oder jene Erkrankungserscheinung, dann hat er fernmündlich tatsächlich eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bekommen. Und das wird überhaupt nicht anerkannt. Das wäre normalerweise bei einem solchen Fall ein Maskenbefreiungsattest genauso sinnvoll und notwendig gewesen.
Wie viele Ärzte sind eigentlich betroffen von dieser Strafverfolgung aktuell?
Ja, also das sind wahrscheinlich Tausende, beziehungsweise es gibt tausende Verfahren nach § 278. Unglücklicherweise ist das nicht auseinanderzuhalten, was sind Patienten und was sind Ärzte. Denn das Problem an der ganzen Sache ist, dass ein Ermittlungsverfahren nach § 278 des Strafgesetzbuches auch beinhalten kann, dass hier eine Anstiftung vorgelegen hat. Das heißt also, es kann also Patient und Arzt sein. Aber von den Zahlen her, die wir bekommen haben, und wir haben leider nur von 5 Bundesländern Zahlen bekommen, aber das reicht schon aus, haben wir alleine Ermittlungsverfahren zwischen 2020 und 2024 von 1521 gesehen und 408 Verurteilungen nach § 278. Die meisten werden Ärzte sein. Und diejenigen, die dann dieses Gesundheitszeugnis benutzt haben, in Anführungszeichen, also die mit einem Maskenbefreiungsattest in irgendeiner Weise auffällig geworden sind, sei es, dass sie für ihre Kinder das vorgelegt haben an irgendeiner Schulstelle, dafür gibt es hier zumindest in diesen 5 Bundesländern 2887 Verfahren, wovon es 966 Verurteilungen nach § 279 gab. Die sind zweifellos immer Patienten gewesen, 279er.
Mit welchen Strafen müssen die Betroffenen rechnen oder zu welchen Strafen wurden sie bereits verurteilt?
Also es gibt Gefängnisstrafen bei den Ärzten und zwar nicht zu knapp. Soweit ich weiß, haben wir einige Ärzte, die bereits auch im Gefängnis sitzen, wegen des Ausstellens angeblich unrichtiger Gesundheitszeugner, sprich Maskenbefreiungsatteste oder auch Impfbefreiungsattesten. Denn es gab ja auch diese Drangsalierung mit der sogenannten Impfung, die dann dazu führte, dass man vielleicht seinen Arbeitsplatz nicht mehr betreten durfte. Und aufgrund der Tatsache, dass jemand vielleicht gar nicht impffähig gewesen ist, haben Ärzte auch das eingestuft und eingeschätzt und haben das teilweise sogar mit Untersuchungsmethoden gemacht. Und denen wurde dann vorgeworfen, sie hätten das alles unrichtig gemacht. Also wer sich gegen Masken und Impfungen richtete, der konnte auch im Gefängnis landen. Es gibt aber auch viele Gefängnisstrafen, die dann zur Bewährung ausgesetzt wurden. Ein Arzt hat eine Gefängnisstrafe von 1 Jahr und 10 Monaten bekommen, zur Bewährung ausgesetzt. Und die Bewährungsauflage ist, er darf 3 Jahre lang keine Maskenbefreiungsatteste ausstellen. Das ist so absurd, wie man sich das absurder gar nicht vorstellen kann.
Und die Botschaft an die Ärzteschaft ist unmissverständlich. Wer sich dem politischen Konsens widersetzt auf Grundlage einer medizinischen Untersuchung oder eben zum Schutz des Patienten, wird existenziell vernichtet. Approbationsentzug, Praxisschließung, Hausdurchsuchung, Haft. Was sagt das über das Rechtssystem aus?
Ja, genau. Also das muss man sich wirklich fragen, denn das ist ja nicht alleine auf die Ärzte gerichtet. Ich will den Blick nochmal etwas erweitern, denn wir haben wirklich das gleiche Vorgehen auch bei Soldaten, die sich nicht haben impfen lassen wollen. Da sind die aus dem Dienst unehrenhaft entlassen worden. Zunächst einmal bekamen sie ein Strafverfahren, also genau wie die Ärzte. Dann ein Truppendienstgerichtsverfahren. Bei den Ärzten ist es ein Strafverfahren und dann ein Berufsrechtsverfahren zur Entziehung der Approbation. Dann haben wir Richter. Wir haben den Richter Detmar aus Weimar gesehen, der hat gegen die Masken ein entsprechendes Beschluss oder Urteil erlassen und ist dann seines Amtes enthoben worden. Wir haben Menschen beim Bundesinnenministerium, den Stefan Kohn, der als Sachverständiger vor der Enquete-Kommission Corona ausgesagt hat, der im Bundesinnenministerium zuständig für Gefahrenanalysen, gerade bei Pandemien, eine genau solche Gefahrenanalyse gemacht hat und dann aus dem Dienst entlassen wurde. Unehrenhaft kann man sagen, wir sehen es bei Polizisten, die dann aus dem Dienst entfernt wurden. Das ist eine Sache, die sich durchzieht. Daran erkennt man auch den politischen Charakter dieser ganzen Geschichte und vor allen Dingen auch nachträglich.
Gab es schon vor Corona solche Prozesse?
Also nicht in der Zeit, in der ich lebe. Das gab es nicht. In der Zeit zuvor, würde ich sagen, gab es das schon, ja.
Und ist in den 4 Jahren nach Corona jetzt eine Veränderung der Daten sichtbar?
Sie meinen eine Veränderung, ob das in Bezug auf Corona alles richtig und nötig gewesen ist, ob man diese Maßnahmen hätte überhaupt machen dürfen? Da ja, das kann man deutlich sehen. Wir befragen in der Bundesenquete-Kommission ja viele Leute, unter anderem den Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, Professor Lars Schade, und auch den damaligen Kanzleramtschef, Professor Helge Braun. Diese beiden Leute konnten sich nicht daran erinnern, wo sie bei ihrer Risikohochstufung gewesen sind. Das heißt, diese ganzen Dinge sind gar nicht dokumentiert. Es stellt sich dadurch natürlich die Frage, ob diese gesamte Risikobewertung und Hochstufung seitens des RKI oder des Kanzleramts überhaupt eine gewisse Rechtsgültigkeit haben und ob damit nicht eine Lawine in Gang gesetzt wird, die sämtliche damals oder heute gesprochenen Urteile komplett rechtswidrig macht.
Sie haben in diesem Zusammenhang der Bundesregierung eine Anfrage gemacht. Worum geht es da genau und haben Sie schon Antwort erhalten?
Ja, ich habe viele Anfragen geleitet an Abgeordnete, die sich das dann angucken und diese Anfragen dann stellen, wenn sie es für richtig halten. In diesem Fall geht es um die Aussage von Nina Waken. Ich warte dort natürlich jeden Tag auf die Antwort. Nina Waken hat den Ärzten ja vorgeworfen, sie wären wegen Betruges oder wegen Urkundenfälschung ja nur verurteilt worden. Das ist ja sozusagen auch dann richtig. Ja, Urkundenfälschung und Betrug sind ja wirklich schlimme Delikte. Das möchte man ja nicht deswegen verurteilt werden. Aber interessant in dem Zusammenhang ist, dass die Ärzte genau das eben nicht werden. Und das habe ich ja eingangs schon gesagt. Und jetzt geht es nur um die Frage, wieso sie diese Aussage aufrechterhält, obwohl die nachweislich nicht stimmt.
Sie haben zu diesem Thema Antworten von der Bundesregierung verlangt. Wie sind Sie dabei vorgegangen und was wollten Sie genau wissen?
Ich habe einen Bundestagsabgeordneten mein BGR gesendet. Und jetzt haben wir eine Antwort von Frau Nina Waken gestern zurückbekommen. Und ja, also ich kann Ihnen jetzt sagen, was wir gefragt haben. Wir wollten wissen, warum sie es aufrecht lässt, und ich kann die Antwort jetzt mal verlesen. Die Äußerung der Bundesgesundheitsministerin Nina Waken ist eine Erwiderung auf die öffentlichen Aussagen des US-amerikanischen Gesundheitsministers Robert F. Kennedy Jr., dass es in Deutschland politisch motivierte Verfahren gegen Ärztinnen und Ärzte oder Patientinnen und Patienten gäbe. In diesem Kontext stellte die Bundesgesundheitsministerin richtig, dass in Deutschland Ärztinnen und Ärzte, die während der Corona-Pandemie keine Impfung vorgenommen haben, keiner derartigen Strafverfolgung unterliegen. In Deutschland ist die ärztliche Therapiefreiheit von dem Grundrecht der Berufsfreiheit nach Artikel 12 im Grundgesetz geschützt. Mit freundlichen Grüßen, der entsprechende Staatssekretär.
Also, das könnte man als Nicht-Antwort bezeichnen. Sind Sie damit zufrieden?
Nein, natürlich nicht. Und es wird eine Folgefrage geben, die ist auch schon formuliert, weil sie ja auf die ganz konkrete Frage, warum sie die Ärzte damit verunglimpft, sie seien Urkundenfälscher oder Betrüger, warum sie das immer noch aufrechterhält. Und diese Frage wird jetzt nochmal konkreter gestellt und in einer Woche haben wir die Antwort und können uns nochmal dazu hören.
Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg und bin gespannt, wie es dann am Ende ausgeht.
Dankeschön.
Der Datenanalyst Tom Lausen bei Mensch und Medizin. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Lausen.
Sehr gerne.
Medikamente gehören zu den wichtigsten Werkzeugen der modernen Medizin, gerade im Alter. Doch was hilft, kann auch belasten, denn der Körper verändert sich mit den Jahren. Wirkstoffe werden anders verarbeitet, Nebenwirkungen treten schneller auf und selbst gängige Medikamente können problematisch werden. Um genau diese Risiken besser einschätzen zu können, wurde die sogenannte Priskusliste entwickelt. Sie hilft dabei, Behandlungen sicherer zu gestalten, ohne pauschale Verbote auszusprechen. Eine der zentralen wissenschaftlichen Stimmen hinter dieser Liste ist die Pharmakologin Petra A. Thürmann. Mit ihr spreche ich jetzt darüber, wie diese Einschätzungen entstehen, warum bestimmte Medikamente im Alter riskanter werden und wo die Grenzen solcher Listen in der medizinischen Praxis liegen. Professor Dr. Petra A. Thürmann ist stellvertretende ärztliche Direktorin des Helios Universitätsklinikum Wuppertal, Inhaberin des Lehrstuhls für klinische Pharmakologie und Vizepräsidentin für Forschung an der Universität Witten-Herdecke. Ich grüße Sie, Frau Professor Thürmann.
Schönen guten Tag.
Wie ist die Priskusliste entstanden und was leistet sie genau?
Ja, die Priskusliste ist 2008 tatsächlich in ihrer ersten Version entstanden, als uns im Rahmen eines Verbundforschungsprojektes mit Geriatern und Allgemeinmedizinern klar wurde, dass Medikation im Alter problematisch ist und dass wir gerne ein einfaches Werkzeug hätten, das beispielsweise in Allgemeinarztpraxen oder in geriatrischen Krankenhäusern einzusetzen. Unser erster spontaner Gedanke war tatsächlich, wir nehmen die von den Amerikanern 1990 entwickelte Beers-Liste, benannt nach dem amerikanischen Geriater Mark Beers, mussten aber feststellen, dass die Hälfte der Medikamente von der amerikanischen Liste bei uns in Europa gar nicht gibt. Und wir wiederum in Europa ganz andere Medikamente auf dem Markt haben, die die Amerikaner nie bewertet hatten. Also ist daraus tatsächlich etwas spontan sogar die Idee entstanden, wir machen jetzt eine Liste für potenziell unangemessene Medikationen im Alter für zunächst den deutschen Markt, aber auch gleich mitgedacht für deutschsprachige Länder wie Österreich und Schweiz.
Und da haben die Nachbarländer, also die Schweiz und Österreich, auch mitgewirkt?
Ja, wir haben also gleich im ersten Anlauf Kolleginnen, also Geriater, Allgemeinmediziner aus Schweiz und Österreich mit angesprochen, mitzuwirken, haben damals aber tatsächlich noch eine allgemeine Liste gemacht und 2023 beim Update haben wir tatsächlich auch ein Stück Sonderliste nur für Österreich gemacht, weil dort eine ganze Reihe von Medikamenten auf dem Markt sind, die es in Deutschland gar nicht gab. Aber im Prinzip haben wir jetzt eine Liste, die für Deutschland, Österreich und Schweiz sehr gut einsetzbar ist.
Was sind Beispiele für häufige Fehler bei der Medikation alter Menschen?
Medikamente wirken im Alter nicht nur häufig stärker, sondern die entsprechenden Nebenwirkungen haben eine andere Konsequenz. Also stellen Sie sich vor, ein Medikament macht einen leichten Schwindel, dann ist das für einen jungen Menschen gut zu vertragen, aber bei einem älteren Menschen kann es dann halt leicht zu einem Sturz führen. Also sprich, dieselbe Nebenwirkung kann einfach zu einer anderen Konsequenz führen. Und auf Basis sozusagen dieser Erwägungen haben wir alle häufig verordneten Medikamente auf dem Markt betrachtet und eben die Nebenwirkungen eingeschätzt, ob die im Alter ja vielleicht gefährlicher sein könnten oder ob man vielleicht nur noch sehr, sehr niedrige Dosierungen geben darf. Jetzt haben wir natürlich für diese spezielle Bezeichnung, so wie Sie das auch gesagt haben, es sind Empfehlungen, keinen regulären Zulassungsprozess der Behörden, sondern wir sammeln eben Experten aus den Fachgesellschaften und legen denen die Medikamente vor, die tatsächlich auch kritisch sein könnten. Und hier gibt es dann ein Delphi-Verfahren, wie das Orakel von Delphi, ein mathematisches Konsensverfahren, wo man dann ausrechnet, ob die Mehrzahl der Teilnehmer dafür oder dagegen ist, dass so ein Medikament auf einer Liste steht.
Sie haben von Schwindel als Nebenwirkung gesprochen. Gibt es da noch andere, die häufiger auftreten? Jetzt, wenn ich zum Beispiel an Hörer denke, die ältere Menschen pflegen, dass man so etwas vielleicht frühzeitig erkennen könnte?
Also es gibt eine ganze Reihe von, ja, sagen wir, alterstypischen Nebenwirkungen, die deswegen auch alterstypisch sind, weil sie natürlich auch Anzeichen für das Alter oder neue Erkrankungen sein können. Also besonders vorsichtig sollte man natürlich sein, wenn Personen über Schwindel berichten, wenn der Blutdruck zu doll abfällt, wenn man aufsteht beispielsweise, zu häufiges Wasserlassen kann bei Männern natürlich an einer vergrößerten Prostata liegen, kann aber auch sehr oft eine Nebenwirkung sein. Chronische Verstopfung, plötzliche Müdigkeit, das klingt alles sehr unspektakulär und vielleicht gar nicht erwähnenswert, aber das sind klassische Nebenwirkungen, die vor allen Dingen im Alter das Leben sehr erschweren und wie vorhin genannt zu besonderen Komplikationen führen. Dazu zählt vor allen Dingen auch noch ein Nachlassen des Gedächtnisses, wo man natürlich immer denkt, na ja, die Person wird älter und dann ist das mit dem Denken nicht mehr so toll. Und viele denken nicht daran, dass das zum Beispiel eine Nebenwirkung von Medikamenten gegen Blasenfunktionsstörungen ist. Und genauso ist es auch, wenn Patienten plötzlich häufiger stürzen. Das kann eben auch recht oft an Medikamenten liegen.
Wie oft kommt denn das vor, dass solche Nebenwirkungen auftreten aufgrund einer falschen Medikation?
Also wir haben natürlich keine genauen Angaben, wie viel Prozent. Wir wissen, dass beispielsweise etwa 5% aller Krankenhausaufnahmen auf Nebenwirkungen beruhen und bei älteren Menschen sind es eher 10-20%. Und dieser Prozentsatz steigt noch mehr, wenn Sie eben Medikamente der Priskusliste einnehmen. Wir haben Daten sowohl aus Österreich, aber auch Deutschland natürlich und der Schweiz, dass die Patienten, die gleichen Erkrankungen haben wie andere, aber eben ein Medikament der Priskusliste einnehmen, dass die mit einer höheren Wahrscheinlichkeit im Krankenhaus landen.
Sind denn die Medikamente, die auf der Priskusliste stehen, immer ersetzbar? Also wenn es bestimmte Erkrankungen bei älteren Menschen gibt, können die immer ersetzt werden durch solche, die weniger Nebenwirkungen machen?
Leider nein. Wir haben natürlich auf der Priskusliste auch entsprechende Empfehlungen ausgesprochen für medikamentöse Alternativen. Aber es kann natürlich auch vorkommen, dass eben diese Alternativen entweder nicht ausreichen mit ihrem Effekt oder dass sie eine andere Nebenwirkung machen, sodass man eben nicht immer auf diese Alternativen zurückgreifen kann. Das bedeutet letztlich, wir werden nie auf 0% Medikamente der Priskusliste kommen. Das ist immer eine individuelle Abwägung, aber das ist ja schon sehr wichtig, wenn ich im Moment des Verordnens überlegen muss, gebe ich jetzt ein Medikament von der Liste oder nicht? Was wir aber zumindest in Deutschland sehr deutlich gesehen haben, dass die Verordnung von Medikamenten, die auf der Liste stehen, doch über die Jahre hinweg deutlich abgenommen hat.
Gilt das auch für die Nebenwirkungen? Sie sagen 20%, also bis zu 20% bei alten oder älteren Menschen. Was sind denn die Gründe für solche Fehler bei der Medikation? Liegt das an der ungenügenden Schulung? Wird diese Priskusliste nicht, ich sag mal, standardmäßig genutzt?
Also es ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Wir haben, wie gesagt, in keinem Land der Welt eine wirklich sehr, sehr genaue Erfassung, welche Nebenwirkungen, welche Krankenhausaufnahmen oder Todesfälle auf Nebenwirkungen beruhen oder nicht. Hier gibt es Schätzungen, Erhebungen, Hochrechnungen, aber eben leider keine genauen Zahlen. Im Einzelfall rutscht es sicherlich auch mal einem Arzt oder einer Ärztin durch. Wie gesagt, weil wir eben von den einzelnen Patienten keine lückenlose Dokumentierung haben, ob sie vielleicht eine Alternative nicht vertragen haben. Deswegen können wir nicht sagen, ob es immer alles vermeidbar wäre oder nicht. Wir denken, dass die Nebenwirkungen unter Medikamenten auf der Priskusliste potenziell vermeidbar sind, aber wahrscheinlich auch nicht zu 100%.
Was sind besonders problematische Arzneimittel im Alter und welche Risiken bergen sie dann im Speziellen? Also können das auch Medikamente sein, die man ganz normal in der Apotheke kauft und schon ein Leben lang eingenommen hat, zum Beispiel wenn man Schmerzen hatte oder so?
Das ist ja gerade das Tückische an der Sache, sprich der Mensch wird älter und eben ein Medikament, das man viele Jahre gut vertragen hat, verträgt man vielleicht irgendwann einmal nicht mehr oder braucht nur noch eine sehr niedrigere Dosis davon. Also es sind vor allen Dingen Medikamente auf der Priskusliste, die müde machen. Das sind natürlich viele sehr langwirkende Schlafmedikamente, aber das sind auch Medikamente gegen Allergien, die auch zum Teil sehr, sehr müde machen. Eine ganze Reihe von Antidepressiva, also Medikamenten gegen Depressionen. Manche von denen machen sehr wach und manche von denen machen nicht nur müde, sondern sie beeinträchtigen wirklich nachweislich die Denkfunktion, also eine Art Pseudodemenz, und sie erhöhen ganz, ganz deutlich das Risiko für Stürze. Das sind eine Reihe von Beispielen, aber auf der Priskusliste stehen zum Beispiel auch manche Medikamente gegen erhöhten Blutdruck, wenn sie den zu rasch senken, sodass die Leute stürzen. Oder auch Medikamente bei Diabetes, die den Blutzucker zu stark und zu unkalkulierbar reduzieren, sodass es zu Unterzuckerungen und damit eben auch zu Schwindel und Stürzen kommt. Also es ist ein quasi ganz bunter Cocktail, sprich durch alles, was man sich an Medikamenten vorstellen kann, die blöderweise als Nebeneffekt eben auch Sturzrisiko erhöhen oder Schwindel machen oder das Denken beeinträchtigen.
Ja, nur ist es natürlich jetzt nicht nur die Verantwortung oder die Aufgabe der Ärzte zu schauen, wenn sie sagen, dass wirkliche Medikamente, die man einnimmt, solche veränderten Wirkungen haben können und dann zu solchen Problematiken führen. Da sind natürlich auch Angehörige besonders angesprochen, jetzt sensibel zu sein und sich darauf zu achten, welche Merksätze bei der Medikation alter Menschen sollten denn berücksichtigt werden.
Also es gibt sehr wichtige Dinge, nämlich auch auf kleine, diskrete Veränderungen, Müdigkeit, Denkvermögen zu achten und nicht immer gleich zu denken, diese Person ist einfach nur alt geworden, sondern bei neuen Symptomen auch erstmal gleich die Medikamente mit zu verdächtigen. Das ist schon mal das Erste. Also alte Menschen werden nicht nur älter und kränker, sondern das können auch oftmals Nebenwirkungen sein. Wenn man das beherzigt, ist schon sehr viel getan. Wichtige Symptome sind eben die Wachheit, das Denkvermögen, Stürze, Schwindel und tatsächlich Dinge wie Wasserlassen oder auch Verstopfung. Das sind wirklich die wichtigsten Symptome, die man beachten sollte. Und der letzte Punkt ist tatsächlich, bei jedem neuen Medikament, auch wenn man sich was in der Apotheke besorgen möchte oder die Angehörigen möchten etwas besorgen, immer überlegen, ob das ein Medikament für eine neue Krankheit oder eine Beschwerde ist oder ob das nicht ein Medikament gerade ist, mit dem ich eine Nebenwirkung bekämpfen möchte. Weil das ist eine ganz, ganz ungünstige Situation. Wir nennen das Kaskaden, sodass manche Menschen eigentlich nur 3 Medikamente brauchen, aber 4 weitere gegen die Nebenwirkungen einnehmen. Und das ist natürlich nicht der Sinn einer wirklich guten Arzneimitteltherapie.
Pharmakologin Professor Dr. Petra A. Thürmann über Medikamente bei älteren Menschen und die Priskusliste bei Mensch und Medizin. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Frau Thürmann.
Sehr gerne.
Sie hören Mensch und Medizin beim Kontrafunk, jetzt mit dem Nachrichtenüberblick mit Stefan Milius.
Eine Gruppe deutscher Bundestagsabgeordneter setzt sich für die Einführung einer Widerspruchslösung bei der Organspende ein. Die fraktionsübergreifende Gruppe stellte Anfang Mai ihren Gesetzesentwurf dazu vor. Ziel ist die Einführung einer sogenannten Widerspruchslösung, nach der jeder Bürger grundsätzlich als Organspender gilt, wenn er nicht ausdrücklich widerspricht. Bislang gilt in Deutschland eine Entscheidungsregelung, die eine Organentnahme nur nach vorheriger expliziter Zustimmung des Spenders erlaubt. Eine zweite Gruppe verschiedener Fraktionen wendet sich ausdrücklich gegen diesen Vorstoß. Sie sieht in der Widerspruchsregelung einen Eingriff in Grundrechte. Das Recht auf Selbstbestimmung über den eigenen Körper ende nicht mit dem Tod, daher dürfe eine Organentnahme nur auf Grundlage einer ausdrücklich dokumentierten Zustimmung erfolgen, heißt es in der Erklärung. Gruppenmitglied Stefan Pilsinger, CSU, warnte davor, Menschen, die sich mit diesem schwierigen Thema aus psychischen oder sozialen Gründen nicht auseinandersetzen könnten, von Staats wegen zu Organspendern zu erklären. Nichts sagen dürfe nicht als Zustimmung gewertet werden, so Pilsinger. In Deutschland wollen viele Fachkräfte die Intensivmedizin verlassen. Das zeigt eine Umfrage der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin unter über 1200 Mitarbeitern. Knapp ein Viertel der Ärzte, Pfleger und weiteren Fachkräfte plant einen Ausstieg. Etwa ein Drittel der Teilnehmer ist noch unentschlossen in Bezug auf eine weitere Tätigkeit in der Intensivmedizin. Die Fachgesellschaft warnt vor einer weiteren Verschärfung des Personalmangels. Als wichtige Voraussetzungen für einen möglichen Verbleib nannten die Befragten gute Arbeitsbedingungen und eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Die Autoren der Studie fordern weniger belastende Schichtmodelle, mehr Unterstützung bei der Kinderbetreuung und klare berufliche Perspektiven. Amerikanische Forscher entwickeln eine neue Technik für Menschen mit ausgeprägter Schwerhörigkeit. Ergebnisse einer Studie dazu wurden Anfang Mai im Fachmagazin Nature Neuroscience veröffentlicht. Die Forscher der Columbia University haben ein neues Hörsystem entwickelt, das Stimmen gezielt erkennen kann. Die Technik wertet Gehirnströme in Echtzeit aus. So erkennt das System, auf welche Stimme sich ein Mensch konzentriert. Gleichzeitig werden störende Hintergrundgeräusche ausgeblendet. Das soll das Hören in lauter Umgebung erleichtern. Langfristig sollen kleine, tragbare Geräte entstehen. Sie könnten Menschen mit starker Hörbeeinträchtigung helfen, wieder besser am Leben teilzunehmen.
Das waren die Mensch und Medizin Nachrichten mit Stefan Milius. Die ersten Apotheken waren weit mehr als reine Medikamentenläden. Ihre Rolle hat sich aber über die Jahre stark verändert. Von der Herstellung geheimnisvoller Heilmittel bis hin zu hochregulierten Gesundheitsdienstleistern. Wo früher Kräuter, Wurzeln, Salben und Tinkturen in den Regalen standen, sind Apotheken heute auch Impf- und Beratungszentren, teilweise bereits voll digitalisiert. Was bedeutet das für den Alltag der Apotheker? Darüber spreche ich jetzt mit Ingrid Sloboda. Sie ist Apothekerin und Inhaberin der Grünen Apotheke in Gera, die noch eine kleine, kundennahe Quartierapotheke ist. Ich grüße Sie, Frau Sloboda.
Hallo.
Frau Sloboda, Sie sind seit Jahrzehnten Apothekerin. Wie hat sich Ihr Berufsalltag verändert, seit Sie das erste Mal in der Apotheke standen?
Tja, das erste Mal stand ich ja nicht als Chef in der Apotheke, sondern war ein angestellter Apotheker und hatte die Aufgaben meines Chefes zu befolgen. Das bedeutet, ich hatte Dienste im Handverkauf zu erledigen und habe in der Rezeptur verschiedenste Dinge hergestellt. Ja, und dann 1996, da ergab sich die Möglichkeit, dass ich eine eigene Apotheke eröffnen konnte. In Gera. Und seitdem hat sich das alles bei mir ein bisschen verändert und natürlich auch das große Gesamtbild einer Apotheke hat sich etwas verändert. Ich muss dann mehr so administrative Aufgaben erledigen und mich kümmern um die politischen Entscheidungen, um die digitalen Geschichten, die umzusetzen sind. Und was für mich selber ein bisschen traurig ist, dass häufig der Kontakt zu den Kunden so ein bisschen in den Hintergrund gerät. Ich bemühe mich sehr, dass ich trotzdem im Handverkauf präsent bin, weil das ist das, was ich einfach liebe, den Kontakt zu den Kunden und das Gespräch mit den Kunden. und natürlich in dem Fall dann auch die Beratung der Kunden, wenn sie mit Fragen und Wünschen zu uns in die Apotheke kommen.
Das hören wir oft von Dienstleistern im Gesundheitsbereich, dass sie eben sehr stark mit administrativen Aufgaben beschäftigt sind in der Zwischenzeit. Früher haben Apotheken ja Salben, Pasten, Tinkturen, aber auch Zäpfchen oder Pflaster hergestellt. Wie viele Medikamente machen Sie heute noch selber?
Oh, wir sind ja eine sehr kleinere Apotheke und in unserem Umfeld gibt es also nicht so viele Ärzte. Speziell auch keinen Hautarzt, sodass die praktischen Dinge eigentlich ein bisschen in den Hintergrund geraten sind. Also es werden ganz wenig Salben noch gerührt. Zäpfchen für zum Beispiel Fieberzäpfchen für die Kinder eigentlich gar nicht mehr gegossen. Ja, was stellen wir noch her? Also vielleicht, wenn ich das jetzt mal hochrechne, im Monat ein oder zwei Salben. Die Industrie ist einfach da, präsenter.
Wie war denn das früher, als Sie angefangen haben als Apothekerin? Was haben Sie da in Ihrer Apotheke selber gemacht?
Oh, da gab es große Ansätze von Hustensäften und Hustentropfen. Und da wurde das also defekturmäßig, so nannte sich das, im Prinzip hergestellt und dann in den Verkauf gegeben. Also da war dann ein Apotheker oder ein PDA beschäftigt, um diese Säfte zu etikettieren, in Flaschen zu füllen und dann dem Verkauf zur Verfügung zu stellen. Und wir haben natürlich Zäpfchen gegossen, wir haben Kapseln selber hergestellt, Pulver selber hergestellt, Tinkturen manchmal oder auch Lotionen, die der Hautarzt uns dann auf dem Rezept verschrieben hat für den Patienten.
Vermissen Sie das heute?
Zum einen ja, allerdings muss man gestehen, man braucht natürlich auch eine Arbeitskraft, die dann speziell nur in diesem Bereich Rezeptur, Defektur arbeitet. Und das ist ein bisschen schwierig. Man kann sich's fast nicht mehr leisten.
Wie hat sich denn das Sortiment gewandelt im Laufe der Zeit in der Apotheke?
Also Medikamente gab und gibt es immer noch, sprich die Tabletten und die Augentropfen und Augensalben und Bronchialmedikamente. Dazu gekommen sind, das war jetzt in der früheren Zeit nicht so sehr der Fall, Kosmetika, also Schönheitsmittel, Mittel, die den Gelenkapparat unterstützen, wie Hyaluronpräparate, die Schmierstoffe sind für die Gelenke. Also wo die Patienten, die Kunden kommen und bevor sie zum Arzt gehen, erstmal uns auch um Rat fragen, was könnte ich denn da tun bei der und der Geschichte?
Kommen heute immer noch viele Leute zu Ihnen mit gesundheitlichen Problemen und fragen nach Rat? Also wie groß ist der Anteil an Beratung, Kundenberatung oder Patientenberatung bei Ihnen noch?
Also ich kann jetzt wirklich nur für meine Apotheke sprechen, dass wir sehr großen Zulauf haben. Wir sind also in einem Wohngebiet, wo viele ältere Bürger leben und die haben natürlich immer mal so dies und jenes Wehwehchen und kommen da sehr gern zu uns, weil, so hat man uns das bestätigt, bei uns immer ein offenes Ohr herrscht und wir auch wirklich einen guten Rat ihnen geben können und auch häufig durch verkaufte Medikamente ihnen Linderung, Hilfe geben können. Also sie sind da immer sehr dankbar, was sie dann auch wörtlich und auch ja mit kleinen Geschenken sogar zeigen.
In vielen Ländern übernehmen ja Apotheken heute Aufgaben, die früher ausschließlich Arztpraxen vorbehalten waren. Welche Untersuchungen oder Gesundheitschecks bieten Apotheken heute an?
Das ist eine große Palette. Also man kann dann über die Impfungen bis zu Cholesterinbestimmungen, Blutzuckerbestimmungen, der ganz einfache Blutdruck, der bei uns gemessen wird, gehen. Es ist aber auch so, dass sogenannte pharmazeutische Dienstleistungen immer mehr geleistet werden, die sogar bei der Krankenkasse dann abgerechnet werden dürfen, wenn jetzt Menschen über den Pulmologen Inhaloatika bekommen, dass wir sie begleiten in der ersten Zeit und ihnen also Hilfestellung geben, wie sie das richtig anwenden können. Das gibt es dann auch für die Medikamentenanalyse, weil ältere Menschen haben die verschiedensten Ärzte und bekommen verschiedene Medikamente und die müssen ja irgendwo auch gut zusammenpassen. Und ich glaube, manchmal schauen die Doktoren nicht immer richtig auf die Neben- und Wechselwirkungen und da sind wir dann also hilfreich zur Stelle und machen eine Medikamentenanalyse und geben das natürlich auch den Patienten mit und reden gegebenenfalls auch mit den Ärzten, um da vielleicht eine bessere Strategie zu finden.
Sie haben die Impfungen angesprochen. Man hat den Eindruck, seit der Corona-Zeit sind die Apotheken vermehrt auch zu Impfzentren geworden. Täuscht dieser Eindruck? Konnte man sich früher schon impfen lassen in der Apotheke?
Also mir ist das eigentlich von früher nicht bekannt, dass es jetzt da schon Impfungen verabreicht wurden. Aber das ist natürlich ein Trend, der zunimmt. Nun muss ich gestehen, das ist ja an gewisse Auflagen gebunden, sodass wir uns in unserer Apotheke dazu nicht bereit erklärt haben. Wir haben im Haus einen Arzt, der auch Impfberatung macht und der dann natürlich auch die Impfungen durchführt. Weil man muss Personal bereitstellen, man muss einen eigenen Raum haben, man muss Schulungen durchlaufen. Ja, und das ist Zeit und Kosten. Und es gibt aber hier in Gera Apotheken, die das tun.
Wissen Sie, welche Impfungen da gemacht werden in der Zwischenzeit?
Also ich denke, vorrangig werden das diese Grippeschutzimpfungen sein, die da verabreicht werden.
Sie haben die Digitalisierung ganz am Anfang des Gesprächs angesprochen. Das ist ein großes Thema im Gesundheitswesen. Was bedeutet Digitalisierung in der Apotheke?
Digitalisierung, das stimmt, ein großes Thema. Wir sind alle jetzt vernetzt, die Krankenkassen mit den Ärzten, die Ärzte mit den Apothekern, die Apotheker mit den Krankenkassen, also ein Kreislauf. Jeder kann eigentlich alles überblicken, wenn die Technik ordentlich funktioniert. Es ist schon eine Hilfe, eine Erleichterung, weil jeder kann auf die gleichen Informationen zugreifen. Man muss einiges können mitbringen und das ist, wenn man schon etwas älter ist, nicht immer so einfach. Aber ich denke, wir beißen uns da durch und sind da auf einem guten Weg. Für den Patienten ist es nicht ganz so leicht auch zu durchschauen, weil diese Rezepte für sie nicht mehr bildlich da sind und sie nicht mehr in ihrer Hand liegen, sodass manchmal auch vergessen wird, ein Rezept einzulösen, weil man sieht es ja nicht, wenn es auf der Chipkarte ist und es ist nur 28 Tage gültig.
Und gibt es da auch Patienten, die noch mit einem Zettel kommen, also mit einem Papierrezept heute noch?
Ja, wir haben einige Ärzte, die das auch nicht so ganz befürworten mit dieser Digitalisierung. Da werden Papierrezepte ausgestellt und die Technik funktioniert immer mal weniger. Und dann ist es zum Glück noch ein guter Weg, dieses Papierrezept.
Wenn Sie jetzt sagen, Patienten vergessen manchmal, die Rezepte einzulösen, wenn sie auf der Chipkarte sind oder die Technik funktioniert nicht richtig, kann das auch gravierende Folgen haben?
Naja, wenn dann keine Tablette mehr zu Hause ist und das Rezept verfallen ist, dann kann man natürlich in dem Moment mit dem Doktor ein Gespräch führen. Die Öffnungszeiten der Ärzte sind überschaubar. Das ist das erste Problem. Zweitens kommt man telefonisch schlecht zu den Ärzten durch, weil man könnte telefonisch ein Rezept wieder aktivieren auf der Chipkarte. Aber der Weg ist nicht immer einfach, sodass die Patienten dann den Weg zum Arzt suchen müssen. Und dann ist es schwierig, dass sie ja keine Tabletten haben, ne? Wir helfen da schon immer, aber das ist ja nicht so ganz ordentlich. Aber wir versuchen, die Patienten zu beliefern. Das heißt, wir geben Tabletten in kleiner Menge mit und bekommen dann das Rezept nach.
Zur Digitalisierung gehört natürlich das Internet auch, Stichwort Online-Apotheken. Was bedeutet das für Sie als Apothekerin?
Das ist für uns nicht gut. Also die Online-Apotheken mit ihrer präsenten Werbung sind für uns, ja, ich kann es schon sagen, der Tod. Also die Patienten kommen vom Arzt raus, können die Chipkarte mit ihrem Smartphone sofort bei der Apotheke hochladen und bekommen dann die Medikamente zugeschickt. Wobei häufig keinerlei Beratung, keinerlei Check mit Neben- und Wechselwirkung ist. Ja, aber was der große Vorteil häufig ist, dass die Werbung dahin geht, dass die Rezeptgebühr erlassen wird bei den Online-Apotheken. Und das dürfen wir auf gar keinen Fall. Das hat dann rechtliche Schritte für uns, wenn wir sowas erlassen würden.
Also das geht dann auch auf Kosten der Patienten und auf Kosten der Apotheker. Ähnlich wie im Hausarztbereich ist es für Apotheker schwierig, zum Beispiel auch einen Nachfolger zu finden. Wenn Sie jetzt zum Beispiel in Pension gehen, hat das damit zu tun oder warum ist das so?
Ich denke, das hat schon ein bisschen damit zu tun. Dann hat es damit zu tun, dass man als Chef einer Apotheke ja wirklich so einen Rundumblick haben muss und eigentlich das Ohr an jeder Stelle haben muss. Und das bedeutet schon Arbeit und Zeit. Und es ist so, die jüngere Generation, ja, möchte schon ihre Life-Work-Balance einhalten. Zum anderen ist es so, dass durch diese Einschnitte Online-Apotheken immer weniger Umsätze und Rohertrag, die Marge einfach bei der Apotheke immer mehr sinkt und man schauen muss, weil man braucht ja seine Angestellten, die man auch bezahlen muss, auch selber noch ein bisschen Geld zum Leben und das wird immer schwieriger und deswegen denke ich, überlegen sich die jungen Kollegen, ja, vielleicht finde ich auf dem Gebiet der Pharmazie ja auch einen anderen Einsatzplatz als die öffentliche Apotheke.
Wie ist es denn bei Ihnen in der Grünen Apotheke in Gera? Haben Sie einen Nachfolger? Wird sie bestehen bleiben, wenn Sie denn einst mal beschließen, in Pension zu gehen?
Das ist meine große Hoffnung. Ich beschäftige zwei Apothekerinnen, wobei eine der beiden noch eine jüngere Kollegin ist. Und wir haben schon mal kurz drüber gesprochen. Sie hat jetzt erst mal noch ein Kind bekommen und hat gesagt, gut, ich überlege mir das. Und ich bin eigentlich guter Hoffnungen, dass die Grüne Apotheke weiterleben wird.
Das wäre auch ein großer Mehrwert für die Leute im Quartier. Ingrid Sloboda, Apothekerin und Inhaberin der Grünen Apotheke in Gera bei Mensch und Medizin. Ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch, Frau Sloboda.
Gerne.
Das war's für heute von Mensch und Medizin. Wenn Sie Fragen zu medizinischen Themen haben, dann melden Sie sich bei uns über die E-Mail-Adresse medizin@kontrafunk.radio. Wir freuen uns darauf und beantworten Ihre allgemeinen medizinischen Fragen in der Sendung regelmäßig. Und falls Sie Lust haben, aus Ihrem medizinischen, therapeutischen oder gesundheitspolitischen Fachbereich bei uns zu berichten, freuen wir uns ebenso über Ihre Nachricht an die gleiche Adresse medizin@kontrafunk.radio. Sie hören unser Magazin immer donnerstags um 8, um 14 Uhr und um 21 Uhr und freitags nochmal um 17 Uhr. Danach finden Sie alle Sendungen im Webseitenarchiv. Ich bin Corinna Zegerli. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.